SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Doris Maul und vor allem mit der Journalistin, Autorin und Philosophin Barbara Bleisch. Hallo Barbara Bleisch, schön, dass Sie hier sind heute.
Hallo Frau Maul, ich freue mich, danke.
Ein Blick auf Ihre Vita zeigt, da meint es jemand wirklich ernst mit der Suche nach der Weisheit. Sie philosophieren sozusagen in allen Facetten und Formen. Zunächst waren Sie als Wissenschaftlerin an der Universität Zürich unterwegs, wo Sie auch promoviert haben. Außerdem schreiben Sie über philosophische Fragen, meistens sehr nah am Leben, an der Lebensrealität. Warum wir unseren Eltern nicht schulden, heißt zum Beispiel eines ihrer Bücher, Die Mitte des Lebens, eine Philosophie der besten Jahre, ein anderes. Und ganz aktuell, also Ende Januar kommenden Jahres erscheint, Besser um die Zukunft streiten, ein Beitrag zur Klimadebatte. Das ist eine Art Sammelband mit Argumenten gegen die Polemiken der Klimawandelleugner. Außerdem moderieren Sie seit 2011 im Schweizer Fernsehen die Sendung Sternstunde Philosophie und haben seit Juni diesen Jahres Ihren eigenen Podcast Sternstunde Philosophie Zimmer 42. Das alles muss mit Leidenschaft zu tun haben.
Ja, das ist tatsächlich so. Da haben Sie, glaube ich, sehr recht. Ich glaube auch oder habe oft gesagt, wenn ich je einen Wahlspruch bräuchte, was man früher ja manchmal auswendig lernen musste bezüglich dieser Kaiser in der Römerzeit, die Wahlsprüche, die die hatten, dann wäre meiner "Alles beginnt mit der Sehnsucht" von Nelly Sachs. Weil ich wirklich glaube, wenn man eine Sehnsucht hat, und vielleicht ist Sehnsucht auch das schönere Wort wie die Leidenschaft, dann kann man wirklich Berge versetzen und an Dingen wirklich dranbleiben. Was mir an der Leidenschaft manchmal nicht so gefällt, ist, dass ich auch denke, das ist ein Credo unserer Zeit. Alles muss so leidenschaftlich sein. Und manchmal führt das ja dann auch in Situationen, in denen Leute sich einfach übernehmen. Und das möchte ich natürlich nicht.
Aber auf Ihrer Website steht der Satz, meine Leidenschaft gilt den Abgründen, die sich auftun, wenn wir radikal hinterfragen, und dem Ungewohnten, das sich einstellt, wenn wir gedanklich die Seite wechseln. Deshalb doch mal gefragt, was treibt Sie an, auf diese Weise zu philosophieren?
Da haben Sie aber genau recherchiert. Dieses gedanklich die Seite wechseln ist mir wirklich sehr wichtig, weil ich finde, dass das oft heute zu kurz kommt, dass wir die Tendenz haben, uns in den Räumen zu bewegen, in denen das gesagt wird, was wir ohnehin schon glauben und meinen. Und gerade die Philosophie zeigt uns eigentlich und hat uns das auch immer schon gezeigt, dass der Widerspruch und das Seitewechseln uns eigentlich voranbringen. Ich bin sehr begeistert immer wieder von Neuem von diesem kleinen Buch über die Freiheit von John Stuart Mill. Das ist so ein kleines Reklambändchen, was man einfach mal lesen kann. Ein Philosoph des 19. Jahrhunderts, der mit Werbe dafür eingetreten ist, dass wir eben wirklich uns auseinandersetzen sollen mit den Exzentrikern, mit den Leuten, die ganz anders denken, mit den Personen, die ausscheren, weil es immer sein kann, dass wir uns nämlich irren und dann ruckelt endlich jemand unsere Meinung zurecht. Oder wir haben zwar recht, aber gerade in Auseinandersetzung mit den Andersdenkenden können wir unsere Argumente auch nochmal schärfen. Deswegen ist das wirklich ein Plädoyer meinerseits auch, gerade in der Philosophie, aber auch im öffentlichen Diskurs einander wirklich zuzuhören und erst einmal für freie Meinungsäußerung einzutreten.
Gab es denn sowas wie einen Schlüsselmoment, an dem Sie entdeckt haben, dass das, was die Philosophie im Kern ausmacht, nämlich die Liebe zur Weisheit, die Sehnsucht, die Sie jetzt auch erwähnt haben, gab es da für Sie so eine Art Schlüsselmoment?
Ein Stück weit vielleicht schon, wobei ich mir immer auch nicht ganz über den Weg traue, weil ich es ein bisschen mit Max Frisch halte, der mal gesagt hat, wir erzählen früher oder später eine Geschichte über uns und halten sie für unsere Biografie. Insofern bin ich nie ganz sicher. Und trotzdem würde ich sagen, ich habe ja gar nicht begonnen mit dem Philosophiestudium, sondern mit Literatur und war dann in Tübingen im Austauschsemester und habe dann auch Philosophieseminare besucht. Und da haben wir von Peter Singer die praktische Ethik gelesen. Und ich war in erster Linie eigentlich sehr irritiert. Ich fand bei ganz vielen Dingen, der hat doch nicht recht. Das kann doch nicht sein. Also da ging es um solche Fragen wie moralischer Status des Embryos, Tierrechte, was wäre, wenn es keine Grenzen gäbe. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr mich das fasziniert, mich auseinanderzusetzen mit diesen widerständigen Gedanken und wie schwer es mir fiel, wirklich dagegen zu halten, sodass ich gewisse Positionen dann selber auch revidieren musste, dass ich sagen musste, der hat recht, ich habe falsch gelegen. Und da hat es mir komplett den Ärmel reingenommen, in die Philosophie. Und als ich dann zurückkam nach Zürich, habe ich die Fächer gewechselt und Literatur dann in die Nebenfächer verbannt, was jetzt ein bisschen böse klingt, weil ich die Literatur wirklich auch sehr liebe. Aber habe dann mit Philosophie im Hauptfach abgeschlossen.
Das hat ja dann im Prinzip schon mit diesem Seitewechseln begonnen bei Ihnen, so wie Sie es jetzt gerade geschildert haben. Ne? Also dass da durchaus Thesen waren bei Peter Singer, die kontrovers zu Ihren eigenen Einstellungen waren und so.
Ja, und wenn ich das noch sagen darf, das hat mich auch beschäftigt. Also diese praktische Ethik von Peter Singer beginnt ja mit einem Vorwort, wo er beschreibt, wie er nicht reden konnte, in Zürich nicht, in Deutschland nicht. Er beschreibt einen Vortrag, wo man ihm ins Gesicht geschlagen hat, weil er eben Positionen vertritt, die viele Menschen ganz furchtbar finden. Ich glaube, er wurde oft auch missverstanden. Aber ich kenne ihn mittlerweile auch. Ich habe ihn auch für die Sternstunde Philosophie interviewt. Das ist ein wunderbarer Mensch und ein wahnsinnig kluger Philosoph. Und auch wenn man gewisse Positionen nicht mag, explosive Gedanken bringen uns weiter.
Das ist schön formuliert, ja. Als Sie dann sich entschieden haben, also die Philosophie zum Gegenstand Ihres Wirkens zu machen, um jetzt mal auf das Biografische einzugehen, haben Ihre Eltern Sie nie davor gewarnt oder gesagt, dieses typische Philosophie ist doch eine brotlose Kunst? Weil Ihr Vater war ja Landarzt, hat also sehr praktisch gearbeitet. Wie war das mit dem familiären Reagieren auf Ihre Entscheidung?
Sie haben es wunderbar formuliert. Genau so war das. Also das war schon die Vorstellung erstmal, mach doch was Vernünftiges. Also das Studieren von Germanistik passte schon ganz gut. Oftmals war auch der Vorschlag, studier doch Englisch. Englisch ist die Weltsprache, das braucht man immer. Und ich habe das dann gar nicht groß kommuniziert, dass ich jetzt da die Fächer wechsle. Aber es war sogar noch ein Ticken komplizierter, weil mein Großvater, der Augenarzt war, hat ungefähr mit 60 Jahren noch Philosophie studiert, als eine Form eigentlich der Selbsttherapie. Er war eine Weile lang, so wie ich das mitbekommen habe, als Kind auch eher unglücklich und hat dann große Befriedigung darin gefunden, hat sich innig auseinandergesetzt mit dem Philosophen Montaigne. Und für mich als Kind war er eine absolut faszinierende Person. Und dieses Philosophiestudium hat aber in der Familie auch zum Teil für Unruhe gesorgt, weil er dann noch absorbierter war. Also die Philosophie hatte gar nicht so sehr einen guten Ruf in meiner Familie. Insofern war das wirklich gegen einige Widerstände, dass ich mich dann zur Philosophie hingezogen gefühlt habe.
Und jetzt also eine Philosophin seiend, fühlen Sie sich angesichts des voranschreitenden Klimawandels, der Kriege, der diversen Konflikte, fühlen Sie sich angesichts der Gegenwart, in der wir leben, als Philosophin besonders gefordert oder herausgefordert?
Ich fühle mich manchmal vielleicht insofern besonders herausgefordert, als man oft Expertin sein soll für alles und nichts. Und dagegen wehre ich mich tatsächlich. Ich glaube gar nicht so sehr, dass Philosophen, Philosophinnen gerade die besten Antworten zur Verfügung haben. Das Geschäft der Philosophie war es eigentlich immer eher, Fragen zu stellen. Und da können wir vielleicht einen Beitrag leisten, noch einmal auch zu fragen, was steht gerade auf dem Spiel? Worum geht es eigentlich? Eben auch immer wieder darauf hinzuweisen, wie unklar zum Teil Argumentationslagen sind, wie sehr sich zum Teil öffentliche Personen in Widersprüche verstricken. Aber grundsätzlich, glaube ich, hatte Odo Marquardt tatsächlich recht, der mal gesagt hat, die Philosophie ist die Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Also eine Kompetenz zuzugeben, dass wir eigentlich inkompetent sind. Und zwar inkompetent ganz generell auch als Geisteswissenschaftler und als Philosophen ganz speziell, dass man erst einmal früher dachte, man hat auf alles eine Antwort. Und je komplexer die Welt wird, je mehr wir auch sehen, dass wir auf viele Dinge keine Antworten haben oder uns die Praxis auch immer wieder überholt. Also denken wir an die Entwicklung von KI, da mag man viel sich ausdenken, aber es hilft dann irgendwie doch nichts. Also diese grundsätzliche Bescheidenheit zu haben, was der Beitrag der Philosophie wirklich sein kann, das ist mir eigentlich schon ein großes Anliegen. Aber eben, der Anspruch ist sehr oft, jetzt sag doch mal was dazu, sag mal was dazu. Und da glaube ich, ist es wirklich auch wichtig, nicht Quatschphilosophie zu betreiben und nicht irgendwie zur Ratgeberliteratur zu werden, sondern mit einer gewissen Zurückhaltung sich zu überlegen, wo ist wirklich eine Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Und das scheint mir wirklich im Differenzieren zu sein, auch vielleicht in der Kunst der Genauigkeit, Dinge auseinanderzuhalten.
Ist dieses, was steht auf dem Spiel und differenziert auf Zusammenhänge blicken, auch mit das Motiv für das neueste Buch von Ihnen, was da jetzt Ende Januar erscheinen wird, besser um die Zukunft streiten?
Auf jeden Fall. Das ist ein Buch, was auch ein großes Abenteuer war für mich, weil wir es tatsächlich zu fünft geschrieben haben. Also es ist nicht im engeren Sinn ein Sammelband, sondern wir haben wirklich zu fünft diesen ganzen Text verfasst.
Ja, gemeinsam geschrieben.
Genau, gemeinsam geschrieben. Mhm. Wir sind quasi fünf befreundete Philosophinnen und Philosophen, die in unterschiedlichen Ländern wohnen. Wir haben per Zoom quasi uns unterhalten und geschrieben. Und unser Leitmotiv sozusagen war tatsächlich, dass wir dachten, was kann eben der Beitrag der Philosophie sein in der Klimadebatte, und der Beitrag kann sein, genau die Argumente zu prüfen und vielleicht einfach zu verstehen, was sind eigentlich wirklich schlüssige Argumente und wo liegen wir einfach falsch, wo verrennen wir uns, wo geht es um Widersprüche, Leuten vielleicht auch zu zeigen, wenn du das behauptest, kannst du nicht gleichzeitig das behaupten, und ein Stück weit auch den Versuch zu unternehmen, vielleicht auch zu entlasten, also auch zu zeigen, man muss nicht letztendlich auf alles eine Antwort haben, um trotzdem eine Position vertreten zu können. Ich glaube, die meisten großen Probleme unserer Zeit sind ja so gelagert, dass das Individuum sich relativ ohnmächtig fühlt, angesichts von globalen Bedrohungslagen. Die Klimakrise, Kriege, die vorhanden sind, die globale Armut, die es gibt. Also viele, viele Sorgen und Nöte, die wir haben. Da denken wir erstmal, was kann ich denn da ausrichten? Und gerade so etwas, was soll da mein Beitrag sein? Ich bin ja ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da einfach mal ganz sorgfältig hinzuschauen und sich zu überlegen, was heißt das genau? Ist das ein Argument dafür, dass wir gänzlich aus der Verantwortung entlassen sind? Ist ein Argument dafür, den Eindruck zu haben, mein Beitrag ist sinnlos? Oder ist es ein Argument dafür, noch einmal zu überlegen, was genau heißt es eigentlich, motiviert zu sein, Verantwortung zu übernehmen? Und das hängt eben nicht nur daran, dass das Gesamtresultat sofort sich massiv verändert. Weil das ist bei vielen Dingen nicht so. Niemand von uns kann sagen, ich bezahle keine Steuern, weil also mein Steuerbeitrag, der verändert doch gar nichts. Nein, wir wissen alle, es braucht jeden Beitrag, damit wir das große Ganze verändern können. Und insofern glaube ich, so ist es ganz genau auch zum Beispiel beim Klimawandel, ganz abgesehen davon, dass es auch eine ganz andere ethische Tradition gibt, zum Beispiel in Anlehnung an Immanuel Kant, wo es immer mehr darum ging, sich zu fragen, wie kann ich eigentlich am Abend in den Spiegel blicken und den Eindruck haben, ich habe mich nicht verstrickt in Unrecht, ich habe ein Leben gelebt, in dem ich respektvoll umgegangen bin mit anderen Personen, aber auch mit der Natur, mit der nichtmenschlichen Welt. Und was heißt es für mich, verantwortungsvoll im Leben zu stehen?
Also in diesem Buch schauen Sie ja auf insgesamt 20 Phrasen, Entwürfe und Argumente, darunter «Follow the science», das ist doch alles subjektiv. Der Diskurs über den Klimawandel ist unerträglich moralistisch. Welche dieser Argumente, die Sie da versammelt haben und auf die Sie eingehen, ärgert Sie am meisten?
Also das sind nicht lauter Einwürfe, die uns ärgern, sondern sind eben so Slogans, Phrasen, von denen wir denken, wir müssen sie genauer prüfen. Wenn es um den Ärger geht, dann ist es tatsächlich vielleicht ein bisschen dieser Moralismusvorwurf. Es gibt lustigerweise gerade ein Buch, das einen Titel hat, den ich interessant finde. Das heißt «Das M-Wort», weil man plötzlich so den Eindruck hat, man darf gar nicht mehr mit Moral kommen, dann ist man schon diskreditiert. Und ich als Moralphilosophin bin da natürlich immer kurz beleidigt, weil ich die Moral an sich ein sehr wichtiges Geschäft finde. Und man sollte das nicht verwechseln mit dem moralischen Zeigefinger, mit einem moralischen Interventionismus, dass wir uns dauernd maßregeln. Darum geht's nicht. Aber grundsätzlich den Anspruch zu haben, moralisch integer durchs Leben zu kommen, das finde ich durchaus ein respektables und wichtiges Unterfangen.
In einem Podcast haben Sie gesagt, philosophische Fragen kämen zu Ihnen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich habe damit gemeint, dass ich oft gefragt werde, wie finde ich eigentlich die Themen, über die ich Bücher schreibe? Und da habe ich gesagt, das sind nicht Dinge, die ich irgendwie suche, dass ich im stillen Kämmerlein vor mich hinbrüte und denke, Mensch, was könnte denn da noch eine Forschungslücke sein oder was könnte denn da eine Aufgabe sein für mich? Da kommt doch bestimmt niemand drauf. Sondern es ist wirklich so, dass ich manchmal den Eindruck habe, es springt mich etwas so an. Es gibt so Fragen, die mich plötzlich so umzutreiben beginnen und die dann in mir gären, wo ich dann irgendwann merke, das ist so eine Frage, die irgendwie zu mir kam, die mich gefunden hat. Und dann habe ich irgendwie Lust, mich vertiefter damit auseinanderzusetzen.
Warum wir unseren Eltern nicht schulden und Kinder wollen über Autonomie und Verantwortung heißen die zwei Bücher von Ihnen, die 2019 und 2020 erschienen sind. Und da habe ich mich gefragt, nachdem ich den Satz gehört hatte, dass philosophische Fragen zu Ihnen kämen, war das im Falle dieser beiden Bücher auch so, weil Sie das Thema Kinderkriegen und reproduktive Autonomie umgetrieben hat? Vielleicht auch, weil es in Ihrem persönlichen Umfeld eine Rolle gespielt hat?
Ja, da gibt es, glaube ich, eine Doppeltheit. Da war es einerseits tatsächlich so, dass mich die ganze politische Debatte sehr betroffen gemacht hat, dass ich gemerkt habe, es gibt so viele Verschiebungen im Kontext der Reproduktionsmedizin, die mich interessiert haben, die mich als Ethikerin herausgefordert haben, von Leihmutterschaft über Eizellspende, über Gentechnologie. Das war so das eine. Dann habe ich eine sehr gute Freundin, Andrea Büchler, Rechtsprofessorin, mit der ich das Buch ja zusammengeschrieben habe, die an ähnlichen Fragen dran war. Und ich habe gemerkt, und das war eben die Frage, die zu mir gekommen ist, ich bin ja selber Mutter von zwei Töchtern, dass mich umgetrieben hat, dass ich gedacht habe, dass ich glaube, dass es schwieriger geworden ist, diese Entscheidung auch zu treffen. Es hat mich berührt, wie viele junge Frauen mich manchmal gefragt haben, wie hast du das eigentlich damals entschieden, so zwischen Beruf und Kindern? Wie entscheidet man eigentlich, ob man Kinder möchte oder nicht? Und gerade diese Frage, wie entscheidet man, ob man Kinder möchte oder nicht? Da habe ich so gedacht, was für eine Frage. Ich habe mir diese Frage so gar nie gestellt. Das war für mich irgendwann wirklich einfach klar, war ein großer Wunsch. Und ich war irgendwie sehr glücklich, dass ich dann Kinder bekommen habe. Und insofern habe ich gemerkt, darüber möchte ich länger nachdenken.
Das hat sich wirklich verändert. Das kommt nicht mehr so einfach
ganz
zu
genau
den Frauen.
Und auch das kann ja sehr interessant sein. Mhm. Welche Selbstverständlichkeiten nehmen ab? Welche Selbstverständlichkeiten werden eben nicht mehr selbstverständlich? Und bei manchen Dingen ist das ja gerade gut. Wir gewinnen Freiheitsräume. Also dass man zum Beispiel nicht mehr selbstverständlich von Frauen erwartet, dass sie Kinder kriegen müssen. Das ist natürlich ein enormer Gewinn an Freiheit, den ich überhaupt nicht missen möchte. Aber ich denke auch, es gibt die Bewegung hin zu viel Freiheitsräumen, dass Menschen sich auch belastet fühlen, dass man alles irgendwie entscheiden muss und dann ja in der Folge auch für alles verantwortlich gemacht wird. Du wolltest ja diese Kinder, jetzt kümmere dich gefälligst. Das kennen, glaube ich, viele Menschen auch. Und da, glaube ich, müssen wir auch sehr sorgfältig mit dem Argument umgehen, dass Freiheitszugewinne immer etwas Positives sind. Grundsätzlich ja, aber damit einhergeht immer auch ein erhöhtes Maß an Verantwortung und Verantwortung will getragen sein.
Und weil Sie jetzt die sich verändernden Selbstverständlichkeiten auch angesprochen haben, Ihr zweites Buch zum Thema Kinder, nämlich Warum wir unseren Eltern nicht schulden, hat mich sehr beschäftigt. Die Soziologen sagen zwar, es gäbe keine Studien dazu, dass es einen quantitativen Anstieg gibt von jungen Erwachsenen, die sich von ihren Eltern lösen. Aber tatsächlich in meinem Umfeld gibt es sehr, sehr viele Fälle, wo das so ist. Und ich verkürze jetzt arg, aber im Prinzip sagen Sie ja, das ist okay. Die Kinder schulden ihren Eltern nichts. Warum?
Ja, und ich merke schon an der Art und Weise, wie Sie die Frage stellen, dass meine Antwort Sie erst einmal irritiert hat. Das ist ja genau auch wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, mich interessiert das so sehr, weil mich umgekehrt irgendwann interessiert hat. Wieso gehen wir eigentlich davon aus, dass erwachsene Kinder ihren Eltern etwas schulden? Weil erst einmal haben sie um das Geschenk des Lebens nicht gebeten. Und es ist ja auch nicht so, dass dieses Verhältnis von vornherein nur in eine Richtung irgendwie belastend gewesen wäre. Ich meine, natürlich weiß ich gerade auch als Mutter, mit wie viel Engagement zeitlich, finanziell es verbunden ist, Kinder großzuziehen. Aber Eltern bekommen von ihren Kindern ja auch eine Menge und ich glaube ehrlich gesagt, man ist mehr oder weniger quitt, wenn die Kinder groß sind. Wie viele Menschen wünschen sich Kinder und sind glücklich, dass sie Eltern sein dürfen? Und insofern hat Maria Montessori ja auch zu Recht immer wieder betont, vielleicht ist es gerade umgekehrt und Eltern sollten ihren Kindern dankbar sein, dass sie von ihren Kindern so viel bekommen. Aber eben, eigentlich wird es meistens umgekehrt gedacht. Das ist so ein gläubiger Schuldnerverhältnis. Die Eltern gehen in Vorleistung. Wenn die Kinder erwachsen sind, dann sollen sie zurückbezahlen. Meine eigentliche Rückfrage da ist auch, ist das eigentlich überhaupt ein Verhältnis, wie wir es gerne haben möchten, wenn wir erwachsen sind? Und ich glaube, niemand, kein Elternteil möchte gerne, dass die Kinder kommen und sagen, okay, Mama, ich schulde dir ja jetzt noch dreimal Weihnachten gemeinsam, dann sind wir quitt. Das wäre ja furchtbar.
Das wäre furchtbar, in der Tat,
sondern man
ja
möchte ja, dass man aus Liebe sich umeinander kümmert. Und deswegen ist mein Plädoyer dafür, sich sehr viel mehr um die Gründe zu bemühen, relationale Gründe, um gemeinsam Zeit zu verbringen, anstelle von transaktionalen Gründen. Also nicht sich kümmern aufgrund der Transaktion, Gläubiger-Schuldner-Verhältnis, sondern sich umeinander kümmern, weil man sich liebt und weil das ein Verhältnis ist, was es so nicht ein zweites Mal gibt. Wir wählen es nicht. Es ist letztlich eigentlich unkündbar. Es ist unersetzbar. Man kann nicht plötzlich eine neue Mama finden oder einen neuen Papa finden.
Oder kein Ex-Sohn oder Ex-Tochter sein.
Ganz genau. Und insofern gibt es viele Gründe, sich um dieses Verhältnis zu bemühen. Aber wenn es eben kein gutes Verhältnis ist, dann, glaube ich, haben wir auch keine Pflicht, in dieser Beziehung drin zu bleiben, sondern dann dürfen wir auch mit guten Gründen allenfalls sagen, ich möchte diesen Kontakt nicht mehr. Das kennen wir ja auch in Freundschaften, dass wir vielleicht eine Person sehr schätzen und eine Person meldet sich einfach nicht mehr. Und dann fragen wir nach und dann kommt vielleicht die Antwort, ich kann irgendwie überhaupt nicht mehr mich besonders einlassen auf Gespräche mit dir, mich irritiert, wie du jeweils reagierst. Und das ist schmerzhaft. In einer guten Beziehung gelingt es, über Konflikte zu sprechen, diese Konflikte auszuräumen. Und ich würde auch denken, in einem guten Eltern-Kind-Verhältnis gelingt das. Aber wenn Kinder da wiederholt auf Granit stoßen, Eltern sich zum Beispiel unzulässig einmischen in die Kindererziehung der Enkel, dann, glaube ich, gibt es wirklich Situationen, wo Kinder einfach auch mit sehr viel Schmerz, ich glaube, kein Kind tut das ohne Grund und macht es sich einfach damit, schlussendlich merkt, ich kann mich in dieser Beziehung nur verleugnen oder den Kontakt abbrechen.
Aber nachdem wir hier auch schon über Moral geredet haben, was ist mit der Moral, wenn sich das immer weiter ausbreitet, dass halt junge Erwachsene sagen oder auch ihnen gesagt wird oder es so ein gesellschaftliches Klima gibt, okay, wenn deine Eltern dir gut tun, dann kannst du ja mit ihnen Kontakt haben. Aber wenn sie dir nicht gut tun, dann musst du das auch nicht. Welche Folgen hat das für auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Moral?
Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt, wenn sie mir gut tun. Und das ist nicht das, was ich meine. Wenn wir so unterwegs sind im Leben, dann bemühen wir uns natürlich um überhaupt nichts mehr. Das ist dann auch so die Situation, man ist in einem Verein. Wenn mir der Verein gerade gut tut, dann gehe ich dahin. Ja, dann ist niemand Kassier, niemand macht den ganzen Papierkram, niemand kümmert sich um die Junioren, die man noch trainieren muss. Niemand putzt das Vereinslokal, weil das tut mir ja dann nicht so gut. Das funktioniert natürlich nicht. Natürlich brauchen wir eine Gesellschaft, wo wir Verantwortung übernehmen. Und Beziehungen sind immer wieder auch mal anstrengend. Und eine Beziehung zu haben, egal ob es eine Freundschaft ist, eine Ehe ist, eine Beziehung ist zu den eigenen Eltern oder zu den eigenen Kindern, das tut mir nicht immer einfach nur so gut, sondern das ist auch Beziehungsarbeit. Aber noch einmal, in einem guten Verhältnis erkennen wir, was der Wert ist für uns, dieses Verhältnisses. Und zwar nicht nur der subjektive Wert, so irgendwie tut mir gerade gut, sondern ich sehe mich ja dann auch in einer bestimmten Weise angesprochen als Tochter und ich sehe, dass ich gesehen werde, dass man sich gegenseitig spiegelt in diesem Verhältnis, dass man sich auch etwas zu sagen hat in einem konstruktiven Sinne, auch wenn es nicht immer einfach ist. Man geht da nicht einfach leichtfertig davon und knallt die Tür, wenn es einem gerade nicht mehr passt. Aber wenn eben auf sehr lange Sicht immer wieder es zu Zerwürfnissen kommt und zu großen schmerzhaften Prozessen, dass man sich nicht gesehen fühlt, dass man den Eindruck hat, die Eltern lassen mich nicht los, ich bin immer noch die kleine Tochter, die nichts versteht, der man immer reinredet, dann, glaube ich, hat es auch zu tun mit Selbstrespekt, diesen Kontakt nicht weiter zu pflegen.
Wenn Sie sich vorstellen, Ihre Töchter würden sich von Ihnen loslösen, was macht das mit Ihnen?
Das wäre eine ganz, ganz traurige, schreckliche Situation. Und deswegen zwei Dinge. Es geht immer darum, als Eltern sich zu überlegen, wie gestalte ich dieses Verhältnis, damit das Verhältnis gelingen kann. Und die Kinder haben ja ein Interesse daran. Es ist ja nicht so, dass Kinder da sitzen mit offenen Händen und sagen, so, jetzt wird hier mal geliefert. Wenn hier nichts mehr kommt, dann gehe ich. Die meisten Kinder, und das ist ganz natürlicherweise so, haben großes Interesse daran, diese einmalige Beziehung zu pflegen und fortzusetzen. Und in allermeisten Fällen gelingt das ja auch. So ist es ja nicht. Aber es ist eine Aufgabe für mich als Mutter, vom ersten Tag an auch zu lernen, loszulassen, zu respektieren, dass die Kinder ihren Weg gehen, vielleicht gewisse Dinge in einer Art und Weise machen, wie sie mir nicht entsprechen. Das sind Menschen, die ein Recht darauf haben, ihr eigenes Leben zu leben. Und wenn es dann trotzdem so wäre, dann würde ich hadern, ich wäre traurig. Beziehungen sind unverfügbar. Ich kann sie nicht bestellen. Niemand garantiert mir, dass sie gelingen. So ist auch das Leben.
Dann machen wir hier zu dem Thema mal einen Cut und wir erinnern uns jetzt nochmal. Sie haben gesagt, philosophische Fragen kommen zu mir. Dementsprechend nehme ich an, dass Ihr 2024 erschienenes Buch, also letztes Jahr erschienenes Buch, Mitte des Lebens, eine Philosophie der besten Jahre, durchaus auch Ihre eigene Lebenssituation, die Lebensphase, in der Sie steckten bzw. stecken, also auch dadurch motiviert war. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig. Das beginnt damit, dass plötzlich im Freundeskreis sich die Gespräche so verändert haben. Plötzlich spricht man über Gleitsichtbrillen, zeigt sich gegenseitig Muttermale, ob das wohl irgendwie eine Hautveränderung sein könnte. Man spricht irgendwie über schmerzende Gelenke und solche Dinge. Und das fand ich irgendwie bezeichnend. Und ich fand es sehr bezeichnend. Das hat mich wirklich immer wieder einfach erstaunt, wie viele Menschen mir zum Geburtstag immer wieder gratuliert haben zu einem fiktiven Alter, das ich längst hinter mir gelassen hatte.
Um nett zu ihnen zu sein.
Genau. Wo ich so gedacht habe, warum eigentlich ist es peinlich, älter zu werden? Und das hat mich auch deswegen so beschäftigt, weil es eben philosophisch gar nicht unbedingt so war. Die besten Jahre waren eben sehr oft in der Antike zum Beispiel, gerade diese mittleren Jahre. Nicht um jetzt zu sagen, das hohe Alter ist dann eine schlechte Zeit. Es gibt auch wunderbare Texte in der Philosophie, die zeigen, dass da noch einmal eine ganz spezifische Form der Gelassenheit vielleicht hinzukommt. Aber diese mittlere Zeit, diese Blütezeit des Lebens, die wird so wunderbar dargestellt, zum Beispiel bei Aristoteles. Und ich dachte, wie kann es eigentlich sein, dass diese mittleren Jahre in der Philosophiegeschichte oft die beste Zeit des Lebens ist? Und wenn ich jetzt in der Populärliteratur mich umblicke, geht es da nur um Midlife-Crisis. Wie kommt es dazu? Und das hat mich interessiert.
Und jetzt nochmal zum Verständnis, Mitte des Lebens. Ich glaube, Sie verstehen darunter die Jahre zwischen 35 und 65?
Ganz
so
genau.
Ungefähr.
Und das ist jetzt nicht einfach meine Erfindung. Mhm. Das ist das, wie es die Entwicklungspsychologie eigentlich definiert. Also die mittleren Jahre als eine relativ lange Phase im Leben zwischen eben nicht mehr wirklich jung und noch nicht wirklich alt. Dieses Hochplateau des Lebens, in dem wir in diesen mittleren Jahren herumstapfen.
Ja, und Sie selbst sind mittendrin, befinden genau. sich auf dem Hochplateau Ihres Lebens, wie Sie es ausgedrückt haben. Das finde ich ein schönes Bild, das Sie auch in Ihrem Buch wiederholt zitieren. Und auf dem Hochplateau des Lebens stehen, schauen Sie hinab auf das, was bisher war. Und da steht dann so ein Satz wie, das Leben erscheint mir heute definitiv brüchiger als noch mit 30, aber in vielerlei Hinsicht auch tiefer und kostbarer. Was heißt das jetzt in Ihrem Fall ganz konkret?
Das heißt zum Beispiel, dass ich in den letzten paar Jahren einen sehr guten Freund verloren habe an einem plötzlichen Herztod. Eine Freundin hat eine sehr schwere Krankheit bekommen und ist dadurch sehr verändert. Und das war noch nicht so, als ich 20 war. Mir ist natürlich klar, dass es Menschen gibt, die sehr früh in der Kindheit vielleicht schon einen Elternteil verlieren oder ein Freund stirbt. Typischerweise ist das eher in der Mitte des Lebens, dass wir plötzlich merken, das Leben ist zerbrechlicher, bis hin zu, dass ich mich viel unterhalte mit Gleichaltrigen darüber, wie es ist, wenn die Eltern sehr alt werden, vielleicht krank werden und sterben. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich mag auch alte Menschen sehr. Und plötzlich so zu merken, diese Generation vor mir, die wird wirklich brüchig, die dünnt aus. Ich bin öfters an Beerdigungen. Kürzlich ist gerade mein Taufpate gestorben. Und dann steht man an Gräbern und es wird einem einfach nochmal bewusst, diese Lebenszeit ist begrenzt.
Das waren jetzt Beispiele für diese Brüchigkeit des Lebens in der Lebensmitte. Wenn wir jetzt mal sagen, was macht dieses Hochplateau-Gefühl in der Mitte des Lebens aus?
Stimmt, Sie haben auch gefragt nach der Kostbarkeit. Mhm. Ich glaube, das hängt eben zusammen. Wenn wir merken, dass etwas endlich ist, dann können wir es umso mehr genießen. Hätten wir ein ewiges Leben, hier und jetzt, dann könnten wir alles immer auf morgen verschieben. Wir würden wahrscheinlich immer denken, ja, das kann ich auch morgen noch tun. Aber zu wissen, die Zeit ist endlich. Es ist jetzt, wo ich gewisse Dinge umsetzen kann, wo ich ernst machen sollte mit dem Leben. Das, glaube ich, ist hilfreich eben auch, um wirklich dieses Leben zu verkosten, um zu merken, das ist eine Kostbarkeit, die es hier und jetzt zu genießen gilt. Und dazu kommt auch, überhaupt diese Güter der mittleren Jahre zu genießen. Ich hoffe ja, dass wir nicht nur einfach älter werden, sondern irgendwie hoffentlich auch am Leben reifen, am Leben wachsen. Also beispielsweise so etwas gewinnen wie Lebenserfahrung. Und das wird mir in den letzten Jahren einfach sehr bewusst. Zum Beispiel ein Stück weit diese Distanz auch zu sich selbst zu gewinnen, sich nicht mehr so tierisch ernst nehmen zu müssen. Auch zu wissen, der Brei wird immer heißer gekocht, als er dann gegessen wird. Ohne die Dinge jetzt kleinreden zu müssen, und eben auch noch in der Mitte des Lebens aus dem Fallen schöpfen zu dürfen. Das ist ja etwas, was Menschen im Unhalter dann manchmal bedauern, dass sie sagen, ich habe eigentlich noch so viele Sehnsüchte, auch noch so viel vor in meinem Leben, aber ich kann nicht mehr so sehr Verantwortung übernehmen oder ich darf auch gar nicht mehr. Also Menschen, die sehr damit hadern, dass sie unfreiwillig aus dem Berufsleben ausscheiden, weil wir schon auch in unserer Gesellschaft eine Altersdiskriminierung kennen und Menschen müssen dann in Rente gehen, obwohl sie eigentlich noch Energie hätten und sich dann fragen, wo ist denn jetzt mein Platz? Wir in der Mitte des Lebens haben unseren Platz ja noch. Und insofern glaube ich schon, es ist ein großes Privileg, in dieser Zeit aus dem Vollen schöpfen zu dürfen. Und da ist mein Buch auch ein Plädoyer dafür, eben nicht zu jammern und zu sagen, Midlife Crisis und jetzt brauche ich irgendwie eine Lesebrille und jetzt kriege ich hier irgendwie Falten im Gesicht. Es ist eine große Fülle in diesen Jahren, die wir uns zu eigen machen können.
Ja, und ich muss sagen, die Lektüre Ihres Buches hat geholfen, mir geholfen, wirklich zu verstehen, warum wir die Endlichkeit des Lebens brauchen. Und Sie sagen auch, Unsterblichkeit würde uns unfrei machen.
Also ich glaube, was es festzuhalten gilt, ist, dass die Sterblichkeit dazu führt, dass sie uns überhaupt deutlich macht, dass wir wählen müssen und dass wir diese Freiheit haben, aus unserem Leben etwas zu machen. Es besteht, glaube ich, schon die Gefahr, dass man einfach durchs Leben schlittert, wenn man sich nicht dieser Endlichkeit bewusst ist. Und es gibt eine wunderbare Erzählung von Leo Tolstoi, der Tod des Ivan Illich, die mir sehr, sehr lieb ist und die ich in diesem Buch auch verwende. Tolstoi erlaubt sich diese wunderbare Pointe, dass dieser Ivan Illich, ein Kaufmann, der verfrüht stirbt und ganz unglücklich ist, als er sich bewusst wird, dass es zu Ende geht, dass dieser Ivan Illich immer bei sich trägt so ein kleines Medaillon, auf dem steht «Respice finem», also habe das Ende vor Augen. Und er wird sich aber in seinen Todesstunden bewusst, dass er das nie hatte, dass er zwar dieses Medaillon auf sich getragen hat, aber er hat diesen Tod nie auf sich selbst angewendet. Es war ihm immer klar, das Leben ist endlich, aber er hat vor allem gedacht, das Leben der anderen ist endlich. Aber dass unser Leben endlich ist und dass wir Dinge eben nicht aufschieben sollten, das ist, glaube ich, die eigentliche Idee, die auch in der Existenzphilosophie so bedeutsam geworden ist, also zum Beispiel auch bei Martin Heidegger, der von der Verfallenheit ans Mann spricht. Damit meint er, dass wir oft sagen, man sollte dies tun, man sollte das tun, man lebt so, man wählt diesen Lebensentwurf. Und dann kommen wir nicht, wie er sagt, in die Eigentlichkeit dieses eigentlich möchte ich so sein, eigentlich möchte ich doch das tun. Und es geht eben darum, dieses eigentliche Leben zu leben und nicht diese Verfallenheit ans Mann, also das Leben zu leben, was man leben sollte. Und dazu brauchen wir eben diese Erkenntnis, dass es jetzt ist, wo wir dies tun sollten. Und das klingt jetzt so hochdramatisch. Es gibt in diesem Buch auch Momente, wo ich über die Ironie spreche, über die Distanziertheit, eben auch über diese Liebe dazu, nicht ein großes Drama aus dem Leben zu machen. Aber ich glaube, es ist eben beides wichtig. Es ist schon wichtig zu verstehen, dass das Leben auch eine ernsthafte Angelegenheit ist und dass diese Ernsthaftigkeit dem Leben auch ein gewisses Tonikum verleiht. Zu verstehen, es geht da um etwas. Das wurde mir im Nachdenken im Laufe des Schreibens dieses Buches auch nochmal so deutlich. Es ist dieses eine Leben, es ist ein großes Geschenk. Und dieses Leben zu gestalten, ist eine Aufgabe. Ich sage im Buch auch in Abwandlung eines Satzes von Theodor Adorno, das Leben ist ernst, so ernst aber auch wieder nicht. Und dieser zweite Teil des Satzes, den sage ich mir oft auch selbst, weil ich schon dazu tendiere, manchmal Dinge vielleicht zu ernst zu nehmen. Also dieses Spielerische, diese Distanziertheit, von der ich gerade gesprochen habe, die muss ich mir immer wieder in Erinnerung rufen. Manchmal tendiere ich schon dazu, mir vielleicht fast zu viele Gedanken zu machen.
Und Sie fragen andere Leute offenbar gerne, was siehst du heute anders als früher? Was sieht Barbara Bleisch heute, also in der Mitte ihres Lebens, anders als vielleicht noch mit 35 oder 40?
Etwas, was ich wirklich anders sehe oder wozu ich ein anderes Verhältnis gewonnen habe, ist zum Thema, was heißt es eigentlich, anderen Menschen zu helfen? Ich bin aufgewachsen mit diesem inneren Satz, keiner zu klein Helfer zu sein. Das war so ein Satz, den mein Vater mir sehr oft gesagt hat. Bin sehr christlich geprägt aufgewachsen. Es war mir irgendwie wichtig, dass man zur Stelle ist, wenn andere Menschen in Not sind, dass man hilft in kleinen Dingen im Haushalt, aber auch grundsätzlich bereit ist, viel zu geben. Und das ist mir auch nach wie vor ein großes Anliegen, sich zu überlegen, wie geht es anderen, wie gehe ich respektvoll mit anderen Menschen um. Gleichwohl habe ich auch gemerkt, dass es tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, sich zu fragen, was ist eigentlich die Ethik des Helfens? Also wo ist es eigentlich auch übergriffig, sofort Hilfe anzubieten? Und wo besteht zu helfen gerade auch darin, nicht sofort Hilfe anzubieten, sondern erst einmal die Trauer auszuhalten, den Schmerz auszuhalten? Also einfach nur da zu sein, zuzuhören, wenn jemand verzweifelt ist und nicht sofort zu sagen, du pass mal auf, ich habe da eine super Idee, jetzt lass uns das mal so und so machen, sondern einfach nur da zu sein, weil ich oft auch selber gemerkt habe, manchmal will ich gar keine Hilfe. Manchmal besteht Trost genau darin, dass jemand einfach nur aushält, nur zuhört und einfach nur sagt, Mensch, ich sehe, das ist jetzt echt schwer für dich. Fertig. Ende der Durchsage. Und erst wenn ich sage, könntest du mir bitte helfen, Hilfe angeboten zu bekommen. Das ist so etwas, wovon ich denke, da habe ich meine Meinung geändert und das brauchte Lebenserfahrung, das brauchte auch Verzweiflung meinerseits, um zu merken, was hilft mir eigentlich, wenn ich ganz unten bin, was hilft mir dann im Leben, um vielleicht zu verstehen, was brauchen andere Menschen.
Das ist ja eine wunderbare Einsicht eigentlich.
Das ist eben Lebenserfahrung, das ist das, was ich meine, dass ich einfach denke, so viele Dinge muss man durchleiden, muss man durchgehen, man muss die Erfahrungen wirklich sammeln und dazu muss man sich auch dem Leben aussetzen. Leben lernen, Lebenserfahrung zu gewinnen, das ist nichts, was wir am Reißbrett machen, zu Hause am Schreibtisch. Da muss man sich schon reinschmeißen.
Also das war jetzt eine Veränderung bezüglich Ihrer Einstellungen. Wenn Sie jetzt dann nochmal zurückblicken auf Ihr Leben und sich fragen, also jetzt stehe ich hier, aber was hätte ich gerne vielleicht anders gemacht in meinem Leben? Also nicht unbedingt Gartenzwerge produziert, was immer wieder auftaucht, was offenbar so ein Kindheitstraum von Ihnen war, aber etwas anderes zu machen eben als die Philosophie.
Genau, Gartenzwerge sehe ich heute ja auch anders als früher. Aber die habe ich als Kind tatsächlich sehr geliebt. Ich glaube tatsächlich gar nicht so viel. Und es gibt in dem Buch ja auch ein Kapitel über Reue und Bedauern. Ja. Und ich glaube auch da zum Beispiel kann die Philosophie eben wirklich einen Beitrag leisten, weil sie ganz genau versucht herauszufinden, worum geht's eigentlich bei diesen Phänomenen. Und ich glaube, oft haben wir wirklich keinen Anlass zu bereuen, weil wir uns einfach in die Tasche lügen, wenn wir denken, ach, könnte ich bloß zurück, dann würde ich anders entscheiden, weil unser früheres Ich hatte die Erfahrung eben noch nicht. Also wenn ich heute denke, wenn ich zurück könnte, dann wäre ich mutiger und würde früher mit eigener Stimme sprechen. Dann muss ich mir ehrlicherweise eingestehen, ich brauchte diese vielen Erfahrungen, um heute mit eigener Stimme sprechen zu können. Also um heute mutiger sein zu können, um es zu wagen, vielleicht Widerspruch zu leisten. Das konnte ich mit 20 zum Teil nicht, weil ich die Erfahrung noch nicht gemacht hatte. Also schon alleine diese Einsicht finde ich beispielsweise tröstlich. Und ich glaube tatsächlich auch, es gibt nicht nur eine einzige Version eines guten Lebens. Es gibt viele Möglichkeiten, ein beglückendes Leben leben zu können. Wichtig ist, dass man sich da und dort mal für eine Version entscheidet, dass man einen Weg einfach mal beherzt einschlägt und geht, auch wenn es vielleicht andere Möglichkeiten gegeben hätte. Es hat nicht für alles Platz, vor allem dann nicht, wenn man viele Sehnsüchte im Leben hat. So ist es. Das ist manchmal mit Trauer verbunden, gerade in der Mitte des Lebens, weil Türen zugehen. Aber man weiß gleichzeitig auch, hätte ich diesen Weg nicht gewählt, gäbe es gewisse Dinge in meinem Leben nicht. Wäre ich damals vielleicht mit 27, 28 in die USA gegangen, hätte mich beworben an einer fremden Uni, um mein Doktorat zu machen, dann hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt, dann gäbe es diese Kinder nicht, dann hätte ich diese Stelle nicht, die ich jetzt habe, dann hätte ich vielleicht diese Bücher nicht geschrieben. Das wäre vielleicht ein ebenso schönes Leben gewesen, es wäre aber nicht mein Leben, was ich jetzt habe. Und auch das, glaube ich, kann ein tröstlicher Gedanke sein.
Ich habe den Eindruck, das Allerwichtigste für Sie ist die Freiheit. Also wirklich frei zu sein, diese Entscheidungen zu treffen. Was würden Sie sagen, wie manifestiert sich Freiheit bei Ihnen in der Mitte des Lebens?
Freiheit in der Mitte des Lebens hat viel damit zu tun, dass wir vielleicht eben nicht mehr im ganz leeren Raum Entscheidungen treffen, sondern sehr viel mehr abwählen, was wir nicht mehr in unserem Leben haben wollen. Also während lange Zeit es im Leben darum geht, eben überhaupt eine eigene Stimme zu finden, überhaupt sich zu fragen, was will ich denn wählen, geht es, glaube ich, in der zweiten Hälfte des Lebens sehr viel mehr darum abzuwählen, also sich zu fragen, was will ich loslassen? was will ich verabschieden, was soll jetzt keine Rolle mehr spielen in meinem Leben, das scheint mir die wichtigere Aufgabe zu sein. Und wenn Sie die Freiheit so betonen, dann möchte ich dazu ergänzen, dass ich wirklich der Meinung bin, Freiheit ist ohne Verantwortung nicht zu haben. Das heißt, mir ist die Verantwortung schon auch sehr wichtig, also mir bewusst zu sein, welchen Platz habe ich im Leben und wo kann ich, will ich Verantwortung übernehmen. Gerade auch in der Situation, in der ich jetzt bin, dass ich nachkommende Generationen sehe. Und ich freue mich daran, mit zwei Generationen, die nach mir kommt, genauso wie die mir vorausgeht, im Gespräch sein zu können mit alten Menschen, von denen ich viel lerne, und mit jungen Menschen, von denen ich viel lerne, und zu merken, ich bin jetzt da eben so eingemittet, darf schon gewisse Dinge übergeben, darf aber auch noch gestalten.
Ich habe den Eindruck, es fällt Ihnen gar nicht so leicht, Dinge abzuwählen.
Da haben Sie bestimmt recht. Das ist sicher auch lustigerweise immer zu Neujahr von Neuem ein Vorsatz, gewisse Dinge sein zu lassen oder bei mehr Dingen vielleicht auch Nein zu sagen, mehr Zeit zu haben für einzelne Dinge. Ich habe aber doch den Eindruck, dass ich in den letzten Jahren mehr und mehr begonnen habe, eben mit Dingen wirklich ernst zu machen. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr entschieden, dass ich ernst machen will mit meiner Sehnsucht, wieder mehr Musik in meinem Leben zu haben, und habe vor einem Jahr begonnen, Klavierstunden zu nehmen. Ich wollte immer Klavier spielen lernen. Ich habe immer Geige gespielt, aber das ist kein Instrument, mit dem ich so gut alleine Musik machen kann. Da müsste ich in ein Orchester gehen. Das hat im Moment keinen Platz in meinem Leben. Und so eine Entscheidung zu treffen, braucht ja Freiräume, die man sich dann eben nimmt. Und das ist ein großes Privileg, dass ich irgendwie dachte, das möchte ich mir jetzt gönnen, diese Freiheit will ich mir nehmen.
Und was von all dem, was Sie ansonsten machen, ich habe es ja eingangs erwähnt, Schweizer Fernsehen, Ihr Podcast, Bücher schreiben, Sie haben auch diverse öffentliche Podien, auf denen Sie auftreten. Was von all dem, was Sie im Hier und Jetzt als Autorin, Philosophin und Journalistin machen, tun Sie am allerliebsten?
Als Philosophin würde ich sagen, das sind inkommensurable Güter. Das ist wie wenn man sogenannte Äpfel und Birnen vergleichen würde. Das sind lauter Dinge, die ich sehr gerne tue und in denen ich auf eine spezifische Art und Weise irgendwie angesprochen bin und mich in der Welt bewegen darf. Und deswegen kann ich das so gar nicht vergleichen. Ich tue alles gerne. Und ich finde ein Privileg, dass ich diese Dinge tun darf und bin mir immer bewusst, einmal hat mehr davon Platz, einmal mehr davon Platz. Und ich will mich offen halten, gewisse Dinge auch abzuwählen oder sein zu lassen, wenn es mich an anderen Orten braucht. Ich habe schon erwähnt, ich habe Eltern, die älter werden. Ich möchte mehr Zeit für sie haben, wenn sie noch älter werden. Gleichzeitig entstehen neue Freiheiten, weil meine Kinder älter werden, Teenager sind und mich weniger brauchen. Man weiß aber nie, wie das Leben spielt. Und da bin ich auch sehr bescheiden, dass ich mir sehr bewusst bin, aus dem Vollen schöpfen zu dürfen, ist ein Privileg. Nicht alle Menschen können das. Es gibt Menschen, die haben sehr viele soziale Aufgaben zu bewältigen. Und da kann ich immer nur wieder sagen, da habe ich größte Achtung vor und will mich auch dafür bedanken, dass Menschen dann, wenn es sie braucht, da sind.
Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie vor einem Jahr beschlossen haben, Klavier zu spielen als neuer Vorsatz. Ich habe noch einen anderen Vorsatz gefunden. Im Januar 2024 schon haben Sie gesagt, heiterer und demütiger sein und im Kleinen etwas bewirken. Das hatten Sie sich offenbar vorgenommen. Jetzt liegt natürlich die Frage nahe für 2026, das Jahr, was uns jetzt bevorsteht. Gibt es da schon jetzt gute Vorsätze?
Ich bin tatsächlich gar nicht so eine Person, die es so hat mit Vorsätzen. Ich denke manchmal eben, die Sehnsucht ist sehr viel besser, ist die bessere Schubkraft, um im Leben dann wirklich etwas umzustellen. Bei Vorsätzen machen wir ja oft alle diese Erfahrung, dass wir es dann 2 Wochen machen und lassen wir es schon wieder sein. Aber diese Sehnsucht, da geht es mir wahrscheinlich so wie allen, dass ich irgendwie denke, ich wäre gerne so ein bisschen ruhiger und ein bisschen gelassener, auch im Sinne von, dass man die Tage nicht so vollstopft, sondern sich irgendwie fragt, wo sind diese Inseln? Geht es eigentlich auch vielleicht ein bisschen mit weniger Aktivität den ganzen Tag über, also mehr Momente der Stille auch zu finden? Das ist tatsächlich etwas, wonach ich mich sehne, und insofern hoffe ich auch, dass ich dafür Raum schaffe.
Ich finde es sehr schön, was Sie ganz am Ende Ihres Buches schreiben, Mitte des Lebens. Das ist der Inbegriff meiner Freiheit, mich nicht durch die Tage schieben zu lassen, wie das Geröll einer Steinlawine, sondern entschlossen weiterzugehen auf der Wanderung meines Lebens. Und das ist ja im Prinzip
in andere Worte gefasst, auch das, was Sie jetzt gerade gesagt hatten. Liebe Barbara Bleisch, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, wunderschöne Wege und angenehme Rastplätze für zwischendurch.
Vielen, vielen Dank, Frau Maul. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.